Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch, powered by O2. Wir haben diese Woche zwei sehr sympathische Gäste. Gold Roger ist bei uns und Irre. Und mit beiden reden wir sehr lange und sehr ausführlich über unsere Hip-Hop-Momente. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das bei mir einiges ausgelöst hat. Viele Erinnerungen an all das, was mich mit Hip-Hop hat in Love fallen lassen. Viel Spaß beim Backspin Stammtisch, powered by O2.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Wir haben heute eine schöne Runde hier, Yannick. Erstmal schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast, dich hier mit mir hinzusetzen.
Ja, moin. Als hätte ich eine Wahl, aber ja, danke. Ich freue mich auch.
Vielen Dank, Head of Content, dass du dir Zeit genommen hast, wenn ich frage. Wie jeden Montag eigentlich. Schöne Runde. Weißt du, was bei mir der beste Punkt gerade ist? Football-Saison ist vorbei. Das heißt, ich kriege partiell ein bisschen mehr Schlaf. Das merkst du nachher wahrscheinlich, weil ich viel sabbeln kann heute.
Ja, geil. Super. Ja. Endlich mal mehr als 2 oder 3 Stunden.
Ja, und der gute große SV Werder Bremen hat gewonnen. Ich habe lecker gekocht am Wochenende. Also besser kann ich in der Woche nicht starten. Und dafür haben wir aber zwei Gäste, die hoffentlich genauso redselig sind wie ich. Oder wen haben wir eigentlich dabei, Yannick? Wir machen es mal andersrum. Stell uns doch mal vor, wen wir heute dabei haben.
Oh, diesmal muss ich die Vorstellung übernehmen.
Ja, ich habe überlegt, das ist vielleicht mal ganz schön, weil ich möchte nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass du am Ende zu wenig Redeanteil kriegst. Ich sehe das schon, dass Leute den Podcast hören und wie so bei Bundeskanzlerwahlen so Zeituhren stappen und dann rechnen, okay, Yannick hat zu wenig Redeanteil, deswegen wollen wir den jetzt erhöhen. Also, okay, deine Porträtvorstellung im Kurzen. Wen haben wir heute dabei?
Also, ganz kurz und knappe Vorstellung. Wir haben heute zwei Rapper dabei, die sich auch untereinander kennen, also wird das hier wahrscheinlich ein Selbstläufer heute. Zum einen haben wir Irre am Start.
Moin!
Moin, grüß dich.
Hallo, schön dabei zu sein.
Und ja, schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall. Und als zweiten Gast mit am Start ist der gute Gold Roger.
Yes, hallo.
Sehr gut. Beide, das heißt irgendwo, oder für die Leute da draußen, sehr wichtig, ihr solltet mal googeln und vielleicht das eine oder andere mal gucken, wenn ihr es noch nicht wisst, beide mit Musik unterwegs in der letzten Zeit. Also es gibt sicherlich, plus da kommt noch was, also es gibt so spannende Sachen, wo ihr auf jeden Fall mal reinhören könnt. Was wird heute der Tag, was glaubst du, Yannick? Wir haben ja von den Thematiken und von dem, was die Gäste mitgebracht haben, so, also ich finde, es ist fast zu harmonisch heute. Es klingt alles so richtig nach einem gemütlichen Abend oder ja. Tag oder Nachmittag, wenn ihr auch immer das hört, so, weil es wird richtig fast Hip-Hop romantisch zwischendurch. Oder was erwartest du von heute?
Doch, absolut. Also, wie gesagt, die beiden kennen sich, die Themen liegen den beiden, wenn man das so sagen kann. Also, ich glaube, heute wäre eigentlich eine Folge, wo du auch mit einer Stunde Schlaf dich ganz entspannt zurücklehnen könntest. Ich erwarte, dass das hier ein Selbstläufer wird.
Absolut. Aber dann machen wir mal einen Test hier gerade, der liebe Irre. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Wie geht's dir und wie ist die Stimmung?
Oh, ich bin auch ziemlich müde, ehrlich gesagt. Die Nächte Warum? Sind gerade auch nicht sonderlich lang. Also ich weiß, ich bin jetzt eigentlich heute erst wieder in Leipzig angekommen. Ich war in Frankfurt das Wochenende. Wir haben das letzte Video gedreht fürs Album, was am Freitag erscheint übrigens. Und ja, ich bin allmählich ein bisschen geschlaucht, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf heute.
Das harte Künstlerleben, es ist nicht so einfach. Beim lieben Gold Roger, wie geht's dir? Du siehst auf jeden Fall entspannter aus.
Ich habe auch ordentlich ausgepennt, dann bin ich hier ins Studio gefahren zu den Jungs. Wir haben gerade 2 Beats gebaut und seitdem chillig. Also ich bin hellwach.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich insgesamt auf die Runde, denn ich glaube, wir hatten, also ich weiß gar nicht, offiziell, Erik, glaube wir noch gar nicht, ne? Aber ich glaube, lieber Roger, wir auch noch nicht, ne? Oder? An irgendeiner Stelle mal offiziell.
Doch, wir waren ganz damals mal mit Craig Ignatz und Johnny Rakete, haben wir mal ein Interview in Hamburg gemacht vor
krass, das 5 war dieses,
Jahren oder so.
Das war dieses krasse, diese lustige Runde, ne?
Ja, da waren wir da draußen irgendwie und haben ewig geredet.
Das war krass. Stimmt. Ich weiß noch, danach hat Craig Ignatz richtig in den Kommentaren kassiert. Ich weiß nicht mehr genau, warum.
Ja, aber danach kam auch der gute Hype auf jeden Fall schnell.
Ja, das ist interessant. Aber jetzt erinnere ich mich wieder dran. Es war übrigens eine sehr gute Tapas-Bar. Die haben, die früher noch ein bisschen besser waren, die haben renoviert. Jetzt ist es so eine fancy Tapas-Bar geworden.
Okay.
Also würde ich jetzt auch immer noch empfehlen. Aber sagen wir so, die Feta-Häppchen, das sind weniger und sie kosten jetzt mehr.
Okay. Klassiker.
Ja, Klassiker, wie sich's auf jeden Fall gehört. Aber stimmt, ja, gut, dass ich mich dran halte. Übrigens auch ein sehr guter Tipp für euch da draußen. Ich finde wirklich eine sehr gelungene, recht wilde Runde damals. Aber könnt ihr bei YouTube euch auf auf jeden Fall noch angucken. Das finde ich sehr gut. Da wir hier aber so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, finde ich, normalerweise fangen wir ein bisschen mit unserer Leitfrage an, aber mein lieber Gottschalk, ich finde dein Thema so gut. Können wir mal anfangen, darüber so zu reden, worüber ja, du gerne reden wolltest, weil ich habe ehrlicherweise sogar jetzt, ich habe das ja von Janek gekriegt, in der Vorbereitung mir richtig Gedanken gemacht und ich scheitere so ein bisschen daran. Deswegen lass uns mal damit anfangen.
Also präsentiere ich das jetzt auch?
Genau, kannst du so.
Also, okay, also mein Pitch war, dass ich euch fragen wollte, was eure Top 3 Momente wart, als ihr so mit Hip-Hop in Love gefallen seid, als ihr euch verknallt habt. mir ist dann aber auch direkt aufgefallen, dass ich natürlich nach Hip-Hop gefragt habe und nicht nur nach Rap.
Genau.
Und da dachte ich mir, dass du wahrscheinlich am coolsten abliefern kannst. Ich habe die meisten Momente, wo ich mich verliebt habe, auf jeden Fall mit Rap-Musik, aber ich habe auch auf jeden Fall meinen Classic-Hip-Hop-Moment dabei.
Ja, es ist sogar, ich glaube, das heißt, du bist am besten vorbereitet. Yannick, würdest du 3 liefern können auf die Schnelle?
Anderthalb, würde ich mal sagen. Anderthalb kann ich liefern.
Ja, wir fragen mal ab, vielleicht den ersten mal ganz kurz, aber bewahrst die auf, denn wir haben Gäste und die sollen vorlegen. Also, erzähl. Hast du einen?
Boah, da müsste ich jetzt so.
Guck mal, er ist noch schlechter vorbereitet.
Na, das fällt mir schon immer schwer. Das sind natürlich viele Momente. Ich meine, ich glaube, das erste Mal auf dem Splash, das war halt super magisch. Auch wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, wer da gespielt hat, wenn ich ehrlich bin.
Warst du Gast oder?
Ja, ich war Gast. Ich habe da noch nie gespielt, leider. Hoffentlich bald irgendwann mal.
Nee, hätte ja sein können, in irgendeiner Entourage oder so mit dabei gewesen oder so.
Nee, ich kenne nicht so viele coole Leute.
Ja. Ich kenn zwar halb Berlin.
Ja. Mittlerweile vielleicht. Aber ja, ey, ich glaube, der Moment, wo es so richtig um mich geschehen ist, war damals, als wir beim großen Bruder von einem meiner besten Freunde damals im Zimmer waren und er uns halt Bong rauchen lassen hat. Und
eine der Säulen des Hip-Hops,
Bong rauchen. Genau, Bong rauchen war damals wirklich sehr, sehr wichtig, glaube ich, für meine Hip-Hop-Sozialisation.
Aber definitiv, 6. Hip-Hop-Element mindestens.
Ja, auf jeden Fall lief dann auf einmal Kool Savas, das war irgendwas von Battle Kings, glaube ich, oder so. Und ich habe das davor nur so nebenher immer mal laufen gehört und es richtig scheiße gefunden. Aber als ich dann irgendwie so, als es dann so ein bisschen um mich geschehen war und es mir gar nicht mehr so gut ging, habe ich das halt auf einmal voll gefühlt und dann gab es eigentlich nur noch das für mich so.
Ja, es ist krass. Es ist so lustig. Am Ende, also mal abgesehen davon, dass ich noch nie in meinem Leben Drogen konsumiert habe, sind es aber auf jeden Fall so natürlich musikalische. Wirklich? Ja, danke schön. Musikalische Momente. Und als ich die Frage gekriegt habe, weißt du, was meine erste Reaktion war? Oh, ich will jetzt nicht anfangen. Alle Geschichten, die ich darüber rausholen würde, die in meiner Jugend oder so stattfinden, da fange ich dann von 1900 an und dann kriege ich irgendwelche doofen Sprüche von alles viel zu lange her. Deswegen habe ich versucht, das so wild wie möglich zu mixen. Aber natürlich treffe ich mich genau in den gleichen Punkten. So, bei mir war es, das allererste war mal ein Tape. Da stand auf einer Seite Public Enemy, auf der anderen Seite Run DMC und ich hatte keine Ahnung, was das ist und ich mache das an und es war so, im Film hättest du es inszeniert, auch so Boom oder so. Und die Boombox ist in die Luft geflogen und auf einmal hat es mich kaputt gehauen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich war mal bei der Klasse von, ich weiß nicht, 94 oder 95. Das sind diese Touren, die damals gelaufen sind, wo die zweite Ägide quasi so und Massive Töne, MC René, Stieber Twins, Beginner, wo die alle so ein bisschen unterwegs gewesen sind. Da habe ich, auf beiden Touren war ich, dann halt auch nur noch als Fan und Konsument. Die erste Backspin ist rausgekommen, das heißt, es war alles so, wurde langsam, kam so ein bisschen näher. Damals war ich ja noch nicht im Backspin-Team, sondern war wirklich auch nur Fan und Konsument und habe da diese Nähe gespürt, weil alle Künstler, die auf meinem Flyer standen, die ich gucken wollte, standen neben mir im Publikum. Du konntest überall mit allen reden. Sie waren alle irgendwie so da. Dieses Nahbare, das hat mich, glaube ich, damals ziemlich schnell fasziniert und auch ehrlicherweise, wie du sagst, Roger, mich ein bisschen in Love fallen lassen mit Hip-Hop.
Geil. Okay, das ist jetzt die Runde, wo wir all den ersten Moment raushauen.
Du kannst auch gleich 3 feuern, wenn du willst.
Also der erste war auf jeden Fall, habe ich eher von meiner Mutter. Ich kann mich da noch nicht mehr so dran erinnern, aber wo ich offensichtlich in Love gefallen bin, sind die Videos, wo ich als ganz kleiner Junge vor dem Fernseher zu Jump Jump von Criss Cross abgegangen bin. Das war meine allerallerälteste Erinnerung. Also da war ich wirklich noch super kleines Kind. und bin voll drauf steil gegangen. Und meine Mutter meinte auch immer, ich wollte nur diesen Song hören die ganze Zeit.
Kurze Frage, Hose verkehrt rumgetragen?
Ja, oder? Auf jeden Fall auch.
Hey, da bin ich aber Bro, weil ich bin original in die Schule, ohne Schmerzen, mit umgedrehter Hose gelaufen. Schön auf Crisscross verkehrt rum, zack. Damals gab es halt noch nicht so, sondern ich habe dann wirklich so eine hohe Hose, Schuhgröße, keine Ahnung, 44 genommen, die einfach an allen Ecken und Enden zu groß war. Irgendwie festgebunden mit einer Kordel und mit Stolz getragen. Eine Woche ungefähr und dann wird es unangenehm.
Das war auf jeden Fall auch das erste Mal.
Ja,
und,
krass.
Okay, ja, aber nee, dann komm, wir machen eine Reihe um, dann hat auch jeder Zeit zu überlegen. Jetzt der zweite Moment.
Ja, obwohl, wir holen mal kurz Yannick ab.
Ja, Yannick hatte noch nicht, stimmt.
Die sammeln wir mal kurz ein.
Mir ist gerade eben, als ihr so erzählt habt, tatsächlich noch ein anderer Moment eingefallen. Dann habe ich jetzt zweieinhalb sozusagen. Ich halte einen nochmal zurück. Aber die wirklich auf früheste Erinnerung, die ich dann habe, geht in die Richtung von Goldie, auch mit Papa im Wohnzimmer. Mein Papa hat eigentlich so mit Hip-Hop und Rap-Musik gar nichts zu tun. Er hatte nur früher einen Song, ich kann euch auch nicht mehr sagen, wie er heißt, aber von Slick Rick, den er warum auch immer geil fand und gehört hat und den dann mit mir gehört hat und ich auch dazu im Wohnzimmer mehr oder weniger abgegangen bin, wenn man das als kleines Kind so nennen darf. Das mit sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe.
Ja, krass. Also ich fühle und liebe jeden dieser Momente. So, definitiv. Irre, hast du noch einen?
Nächste.
Ich glaube, wir überspringen mich erstmal kurz.
Okay. weißt du, was das Problem ist? Ich hätte halt gefühlt 20, ehrlicherweise, logisch. Und da sind auch so Sachen dabei wie MTV Raps kommt raus und die Älteren unter euch werden sich erinnern. Mit solchen Sätzen kann ich dann immer anfangen. Aber dann weiß ich noch ganz genau, dann lief das Video von 93 Till Infinity von Souls of Machief. Und das habe ich halt aufgezeichnet bekommen, weil ich die Sendung mitgenommen. Und dann habe ich mir das Original, so habe ich mir zwei noch Videorekorder und habe das so auseinandergeschnitten und dann die Videos nur aneinander gelegt und so. Und dann hatte ich so ein Tape. Und dieses Tape, das habe ich dann gehört immer wieder, das habe ich so 10 Jahre später wiedergefunden. Bin dann zufällig drauf gestoßen, weil ich irgendwie einen neuen Film überspielen wollte oder irgendwie sowas. Oder ich weiß nicht mehr genau warum. Auf jeden Fall habe ich das Ding gefunden, tue es rein und bin dann darauf gestoßen, was ich 5 oder 10 Jahre vorher, ich weiß nicht mehr, nagel mir nicht auf die Jahreszahlen fest, was ich da mir zurechtgeschnitten hatte. Und das war ein krasser Moment, weil ich kann mich noch genau daran erinnern. Gänsehaut bei jedem Video, inklusive der Sendung drumherum, so Fab Five Freddy kommentiert irgendwas an und so Ad Lover Dr. Dre reden. Das war Gänsehaut.
Jo, bei mir war auf jeden Fall der nächste Moment. Ich hatte dann irgendwann auch so eine längere Phase, wo ich gar nichts anfangen konnte mit Rap. Ich habe dann eher so Punk gehört in meinen frühen Teenie-Jahren. Und ich saß dann aber neben einem Mädchen mal in der Schule, jeder kennt, glaube ich, irgend so ein Girl aus der Schulzeit noch, die voll ihrer Zeit voraus war, die dann irgendwie Pulp Fiction kannte, bevor alle das konnten, die irgendwie so Mucke gehört hat, die keiner kannte. Und die hat mir dann einmal Passing Me By von The Far Side gezeigt.
Ah, geil.
Und mir ging nämlich zu der Zeit, wo ich das so, es war, keine Ahnung, es war G-Unit und so war big und ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich war dann so, das war mir zu angebermäßig. Und dann habe ich aber auf einmal so Rap gehört, der so aus der Perspektive von so Losern war, die sich nicht trauen, irgendwie eine Frau anzusprechen oder so. Mit dieser Hook, die so ein bisschen geschrien war. Und ich habe den Track, ich habe ihren MP3-Player genommen, ich habe gesagt, kann ich den haben für die Pause? Und ich habe einfach diesen Track immer und immer wieder gehört.
Ja.
Und das war so der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, okay, es gibt, glaube ich, eine Menge Rap, so der mich auch anspricht. Und dann habe ich angefangen zu diggen.
Ja, crazy. Finde ich gut. Ich bin nicht dran, ne? Deswegen müssen wir jetzt irre fragen.
Ehrlich. Okay, wir sind ja bei Hip-Hop, ne? Dann würde ich, glaube ich, einfach mal erzählen, wie so meine erste Sprüherfahrung war. Das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen Hip-Hop näher gebracht.
Ja, geil.
Also wie gesagt, ich hatte zwei Freunde. Der eine macht jetzt tatsächlich auch immer noch meine Artworks, so. Der Bastian Wienecke, Shoutout an den. Wir haben das total geliebt schon irgendwie so und wollten halt unbedingt mal selbst sprühen gehen. Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr untalentiert, was das angeht. Aber wir haben dann irgendwie uns Autolackdosen gekauft und sind dann halt irgendwie rausgegangen, als es irgendwie dunkel war und die ganze Zeit halt mit der unglaublichsten Angst im Nacken. Wir waren die ganze Zeit am Zittern und sowas, weiß ich so. Und ist aber nichts passiert. Auf jeden Fall 2 Tage später war in der Zeitung auf der Titelseite ein Tag von uns und irgendein Artikel über Sachbeschädigung.
Geil.
alles geschafft.
Wir haben uns halt wirklich wie die krassesten gefühlt, so kurz. Ich weiß auch gar nicht warum, aber das war auf jeden Fall prägend.
Du bist quasi Gangster-Rapper, kann man so sagen.
Also für einen kurzen Moment habe ich mich ein bisschen so gefühlt, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall ist genug Street-Credibilität mit drin. Ich bin gespannt, ob das auch bei dir zustande gekommen ist, Yannick.
Nee, absolut nicht. Mein nächster Moment wäre der angesprochene halbe Moment. Breakdance damals.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, im Rückblick unfassbar peinlich. Ich weiß nicht, Haus der Jugend, Teenie-Partys. Wie alt war man da so? 10, 11, 12, das Alter würde ich sagen. Und bei uns im Haus der Jugend auf den Teenie-Partys gab es halt auch immer zwischendurch Breakdance-Auftritte. Und ich fand die Jungs und Mädels, die das gemacht haben, unfassbar cool. Und es sah geil aus. Und dann habe ich das, glaube ich, genau einmal probiert. Habe mich dabei unfassbar unwohl gefühlt. Auch absolut gar kein Talent gehabt. Und das dann sofort wieder irgendwie an den Nagel gehängt. Aber wie gesagt, es sah nice aus. Und seitdem auch, ja, war das so ein Stück, der mich Hip-Hop irgendwie näher gebracht hat.
Ja, es ist auf jeden Fall für den Moment quasi das Hip-Hop-Abitur an der nächsten Stelle mit durchgespielt. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ich habe das zum Beispiel nie gemacht, weil ich ziemlich früh gemerkt habe, dass ich damit, also das Talent nicht reicht, dass ich da einfach nicht die Zugriff zu hatte. Aber genau deswegen sind solche Sachen für mich seitdem immer Hip-Hop-Momente, ne? Also wenn es da, das kann ich vielleicht allgemein so mit der Arbeit jetzt so ein bisschen verbinden. Sei es, dass ich, keine Ahnung, jetzt durch die Pandemie nicht, aber vorher gefühlt echt 15, 20 Jahre jedes Jahr aufs Hip-Hop-Camp gefahren bin in Tschechien. Das habe ich nur gemacht, das war mein Hip-Hop-Moment, das war immer Hip-Hop-Urlaub, weil ich da nicht ganz so viele Leute mich kannten, nicht ganz so viele Leute mich vollgequatscht haben, sondern einfach nur ich selber und meine Jungs und ein bisschen Hip-Hop feiern und ansonsten sind verrückte Polen und Tschechen um mich rum und haben eine gute Zeit. Ja. Und du hast einen Kern von Leuten getroffen, mit denen es richtig Spaß gemacht hat. Genauso ehrlicherweise auch immer Battle of the Year, egal wo das gewesen ist. Der Vibe auf so einer Veranstaltung ist halt nochmal ein krass anderer als auf jedem Rap-Konzert. So, weil du gemerkt hast, die kommen aus der ganzen Welt und trotzdem sind die alle, das ist wirklich Community. Diese Romantik, die mich da drin halte, die hält auch immer mein Hip-Hop-Herz immer ein bisschen am Leben. Aber wenn, also ich glaube, aber ehrlich, der krasseste, was das angeht, auch in den letzten Jahren, ist etwas, was mit etwas Beruflichem zu tun hat und auch mit einer riesengroßen Produktion. Denn ich bin ja, und versteh mich nicht falsch, ich will nicht dafür Werbung machen, du hast mich nach dem Hip-Hop-Moment gefragt, ne? Aber ja, es war genau der. Ich arbeite ja mit Porsche schon ein bisschen länger an so einer Reihe, die heißt Back to Tape. Und mit denen fahre ich durch die Länder und die lassen mich, das betone ich immer wieder, 100% frei Hip-Hop-Berichterstattung machen.
Ja.
Die sagen, Nico, wenn du machen willst, dann mach, okay. Und dann meinte ich nach der ersten Runde, nach der zweiten, habe ich auch schon 100 Mal erzählt, dann will ich durch Europa fahren. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, Chupet Negre ist in Spanien, ist Barcelona, eine Street-Art-Legende, der malt immer so Schnuller. Jeder, der mal bei Barcelona war, wird diese Schnuller mal gesehen haben. Ich weiß noch, als ich am Morgen oder Vormittag mit ihm produziert habe und ich saß da in Barcelona auf so einem Graffiti-Platz, so mit Skateboard und sowas alles, und er packte der ist ja ein bisschen schlumpfig, der Typ, ne, packt seine Leiter da aus, stellt seine Dosen dahin und fragt mich, wo möchtest du denn hinhaben und so, und solchen Becken, ja, ich so, alles klar. Und dann macht er mir einen Nico Backspin-Schnuller mit allem drum und dran, mit den Tags drum, und ich sitze da unten und guck mir das an, guck ihm bei der Arbeit zu, guck nach links und sehe, ey, hier laufen 9 Leute, Produktionsteam mit mir jetzt die nächsten 2 Wochen durch Europa. Ich habe einen Partner an der Seite, der dafür sorgt, dass wir das alles hier machen können. Und das alles, damit ich Leuten wie El Chupe Negre beim Malen von Schnullern, also Street Art, zugucken kann. Nicht große Reichweiten, bam, nicht die größten Kracher und so, sondern Hip-Hop-Kultur in der Reinform. Und das ist das, was ich, diese Hip-Hop-Momente, die habe ich immer wieder und immer aktuell, auch immer wieder an den neuesten Punkten, wo ich die Chance habe, auch mit der Arbeit, die ich jetzt mache und wie ich sie jetzt einfach auch mit Partnern mache, immer wieder so an diesen Kern runterbringe, zu den Typen, die es einfach aus Liebe machen.
Ja, voll geil.
Und deshalb, das klingt auch ein bisschen romantisch, aber es ist wirklich so. Und ich weiß, wir planen die nächste Produktion gerade, die wird noch wilder, noch größer. Und auch da werde ich wieder so einen Moment haben, wo ich irgendwo sitze und gucke, hier laufen so viele Leute, 3 Kameras, Produkt, bla bla, und alles nur, damit wir einem Typen dabei zugucken, der jetzt nicht die Reichweite für dieses Projekt bringt, aber es ist Hip-Hop.
Voll gut. Ja, vor allem, wenn das für dich dann auch so ein Ding ist, ne? Dass ich habe auch manchmal in anderen Kontexten so Momente, wo ich nochmal so, okay, das passiert gerade wirklich und ich chill hier und
ja,
ist krank, so, wenn man das dann selber rafft, oh, yo, stimmt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, was hier gerade abgeht, so. Das ist sehr geil, sowas.
Ja, yeah, never thought that Hip-Hop would make it this far. Ja. Ne? In irgendeiner Form gilt das immer. Und sei es, dass es jetzt riesengroß ist in den Medien oder in den Charts oder so, oder im Kleinen einfach, was du damit erreichen kannst oder wo es dich hingebracht hat.
Ja, hier zum Beispiel in dem Backspin-Podcast, da habe ich nämlich meinen dritten Moment, der mich dann langfristig hier hingeführt hat. Ich weiß noch, ich war mal auf einer Hip-Hop-Jam in Dortmund. Und das war auch das erste Mal, dass ich auf einer Hip-Hop-Jam war. Und in Dortmund gibt es auf jeden Fall generell so im Ruhrgebiet, gibt es so eine sehr hartnäckige Boom-Bap-Szene auf jeden Fall.
Oh ja. Und, man muss dazu sagen, ich bin ja auch im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ja, also ich kenne das sehr
bestätigen,
gut.
Kannst bestätigen, ne? So, und das war in so einem Hinterhof, hinter so einem Kiosk. Und es war wirklich so auch mit Graffiti-Malen und so und DJ aufgelegt. Und dann haben da halt die ganzen Leute, die aus Dortmund kamen, gerappt. Und ich war Mörderhai. Und das war so kurz, bevor ich auch angefangen habe, Tracks zu releasen oder so. Und aber auch schon angefangen habe, Texte zu schreiben und so. Und ich stand da und ich fand das so mega cool, diese ganze Atmosphäre und so. Und ich habe wirklich so eine Stunde neben dieser Bühne gegeiert, dass ich einen Moment erwische, wo ich mir das Mic einfach grabben kann und einfach gerappt. Und dann kam der Moment, ich habe gerappt und ich habe mich verhaspelt und bin so ein bisschen neben dem Beat gekommen oder so. Aber ich war wirklich so, okay, scheiß drauf, ich rappe jetzt, bis ihr mir das Mikro wegnimmt und danach hoffe ich, irgendeiner hat Bock, mit mir Musik zu machen. So. Und das war auf jeden Fall, und da habe ich dann auch Leute kennengelernt. So. Und das war, da habe ich mich dann das erste Mal als Teil von so einem Hip-Hop-Ding gefühlt. Und das war mördergeil. Und das hat mir auf jeden Fall auch den Drive gegeben, dann überhaupt erstmal richtig anzufangen, Musik zu machen. So.
Ja, fühle ich. 100%. Also auch eine sehr, sehr geile Geschichte. So weit hat mein Mut damals nie gereicht, auf Bühnen damit zu gehen. Insofern.
Das war wirklich so eine geile Party. In dem Sinne, das habe ich never wieder so. Also so Hip-Hop wie an dem Tag war es bisher nicht, auch nicht auf der Splash-Bühne oder so. Ja. Das war mein Hip-Hop-Moment, als ich da das Mic hatte.
Ja, krass. So, jetzt, also Messlatte liegt jetzt sehr hoch, ne? Ohne jetzt Druck machen zu wollen. Yannick, du kannst noch einen halben Moment in den Raum schmeißen, bevor Irre dann liefern muss mit dem dritten. Da bin ich mal gespannt. Also.
Ich wollte gerade sagen, also mein letzter Moment kommt da nicht annähernd dran. Tatsächlich dann erstes eigenes Album, was ich mir gekauft habe, 50 Cent, Get Rich or Die Tryin', was jetzt auch gestern Geburtstag hatte.
Happy Birthday.
Genau, alles Gute. Ja, das war halt vorher irgendwie zu der Zeit MTV, Viva mitbekommen und dann, warum auch immer, gedacht, ja, das ist es jetzt. Und dann ab, losgegangen, Album gekauft und ja, erstes Hip-Hop-Rap-Album und seitdem bin ich drin.
Das Faszinierende daran ist ja, dass vor allen Dingen in so einem Zusammenhang so eine ganz einfache Platte ja für den einen halt irgendwie nur eine Platte ist und für den anderen immer eine ganze Welt bedeuten kann, ne? Also jeder von uns hat bestimmt so bestimmte Songs, wenn die laufen, dann ist dann wieder Gänsehaut oder es machen sich Welten auf, so. Das passiert bei mir zum Beispiel immer mal wieder, ne? Ich entdecke gerade bestimmte Haftbefehl-Songs neu für mich, weil ich habe das weiße Album von Haftbefehl jetzt im kalten Wetter auf einer Rückfahrt nachts das erste Mal nochmal wieder komplett gehört, weil ich vorhin nie die richtige Zeit dafür hatte, weil ich immer nur einzelne Songs gehört habe und da ist so, da hat der Schalter umgelegt und seitdem höre ich gefühlt jeden Morgen Bollern. Wach werden, in die Stimmung kommen. inklusive, das ist unser Bild von Hip-Hop-Duo. Also ich fühle das voll, auch im Kleinen. Und da muss es auch mal gar nicht viel haben, da reicht manchmal eine Platte. Trotzdem ist die Messlatte hoch, Erich. Ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, ich bin heute ein bisschen durcheinander oder so. Auf jeden Fall würde ich was aus der jüngeren Vergangenheit dann einfach mal benennen. Und zwar dort, wo ich den guten Gold Roger auch kennen und lieben gelernt habe. Der hat mich nämlich auf meine erste Tour mitgenommen. Und ich glaube, das war eine der intensivsten und coolsten Erfahrungen meines ganzen Lebens. Und wenn das nicht komplett Hip-Hop war, also die ganze Dynamik auch zwischen den Jungs, ob es jetzt auch Timo Milbrett und was weiß ich war. Und das war einfach wie so eine Hip-Hop-Klassenfahrt, wie so eine Family so. Und also wie gesagt, danach war ich, glaube ich, so 2 Wochen lang einfach nur noch glücklich und habe gelächelt so. Das war ein sehr, sehr krasser.
Hast auch immer sehr, sehr krass abgeliefert. Das ist auf jeden Fall auch so ein Hip-Hop-Moment, der sich bei mir in den Kopf gebrannt hat, als wir in der Schweiz gespielt haben, in diesem ISC ist das so.
Yes,
und ich saß da in dem Backstage und habe mir auf jeden Fall was von diesem Schweizer Gras reingeraucht, da, das mir der Typ besorgt hat, der Veranstalter. Und stell mich da so an diesem Bühnenrand und guck so, wie du wenn alle Wespen tot sind, spielst so. Und ich sehe so den Leuten im Publikum gefällt. Und ich fand es sehr, sehr, sehr geil. Hat sich richtig eingebrannt. Ist tatsächlich einer der Momente, die sich bei mir eingebrannt haben, komischerweise.
Das war schon geil. Also ich kann mich vor allem in der Schweiz an die eine Person erinnern, die die ganze Zeit mit dem Rücken in der ersten Reihe zu mir stand, als ich aufgetreten bin und mich einfach so konsequent ignoriert hat. Das war einfach, und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur um seine Gunst gebettelt und gekämpft so, und ich habe sie einfach nie erlangt. Das war sehr traurig.
Ja, krass bitter. Aber geil. Also, und ehrlicherweise, ich mag allein die Frage. Ich könnte jetzt noch 5 weitere, mir kommen immer neue Sachen in den Kopf und so. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Freude immer an diesem Rumdenken da drauf. Ich hoffe, ihr da draußen auch, ne? Pass mal auf, jetzt kommt Call to Action. Schreibt uns doch in die Kommentare, was eure Hip-Hop-Momente sind. Vielleicht kommt da noch was Schönes bei raus. Was aber ehrlicherweise auch ein bisschen dazugehört zu diesen Hip-Hop-Momenten oder was auch dazugehören kann, sind natürlich Texte. Und jeder von uns hat bestimmte Lines, die ihn auf jeden Fall fesseln, die ihn vielleicht auch teilweise sehr lange beschäftigt haben, weil er Bedeutungen und Inhalte versuchen wollte, für sich herauszuarbeiten. Dem Ganzen hat eine Plattform ein bisschen den Zahn gezogen und deshalb will unsere Redaktion, dass wir darüber reden.
Genau, richtig. Ich musste gerade dran zurückdenken, ich als 12-jähriger 50-Hörer, ich glaube, ich hätte das gut gebrauchen können, weil ich da auch ungefähr nichts verstanden habe damals.
Ja, und gut, dass deine Eltern das nicht zu fassen gekriegt haben vor allem.
Richtig, genau. Ja, wir haben uns diese Woche in der Redaktion ein bisschen Gedanken gemacht. Wie Nico es schon gesagt hat, es geht um Songtexte. Und zwar ist es jetzt ja auch schon seit etwas längerer Zeit so, sobald Songs irgendwie neu auf dem Markt sind, geht das super schnell, und bei Datenbanken wie Genius sind die Songtexte hinterlegt, alle wichtigen Stellen markiert, alle Referenzen erklärt, quasi wie so ein Wikipedia-Artikel, jeder kann dran mitarbeiten, und dadurch ist die Interpretationsebene ja komplett vorgegeben, man muss irgendwie gar nichts mehr selber recherchieren oder sich eigentlich seine eigenen Gedanken dazu machen, und auch diese Magie ist ja auch komplett, geht da komplett verloren, wenn man irgendwie eine Line vielleicht ewig lange nicht versteht, bis man dann auf einmal irgendeinen Film gesehen hat und dann macht es irgendwie Klick und man denkt, ach ja, krass, so und so war das gemeint. Ja, und das Ganze hat sich durch Plattform wie Genius ja einfach komplett verändert. Und deswegen haben wir uns diese Woche die Frage gestellt, ob Datenbanken wie Genius Songtexte entzaubern und damit den Hörgenuss verändern.
Ich möchte lieber von euch beiden hören, bevor ich irgendwas dazu sage.
Also ich finde nicht. Ich finde das richtig geil. Also ich bin, keine Ahnung, ich höre super gerne so Sachen. Frank Ocean oder Drake sind so zwei Leute, die oft irgendwelche Referenzen haben, die ich ohne Genius nicht gecheckt hätte. So, ich hätte das Wort halt nicht mal googeln können, weil ich gar nicht gewusst hätte, was der da sagt. Und ja, ich finde, das ist schon cool. Also es hat mich haben solche Sachen auf jeden Fall zu viel anderer Musik gebracht, die vielleicht so als Querreferenz genannt wird, oder zu Filmen oder so. Und es gibt auch so Alben wie zum Beispiel To Pimp a Butterfly, wo ich bis heute auch nicht raffe, wie das so das Kendrick-Album sein konnte, das alle kennen, weil das ist so voll mit Sachen, die du vielleicht irgendwie, ja, als irgendein weißer Europäer in Deutschland gar nicht auf dem Schirm hast, wenn du es nicht irgendwie den Kontext durch solche Sachen wie Genius nochmal viel besser verstehst, in denen das eingebettet ist. Also mir gibt das voll, und auch die Gewissheit, dass, ich glaube, das schafft dann auch ein Selbstbewusstsein bei solchen Künstlern, mehr Referenzen zu benutzen, die man sich sonst vielleicht nicht getraut hätte, weil sie wissen, okay, im Zweifelsfall, Drake weiß, jeder Drake-Fan kann alles nachgucken, was er in seinen Texten sagt. Das heißt, er muss gar nicht so kleinste Nenner-Musik machen, was jeder checkt. So.
Aber das machst du ja auch gut und gerne, Referenzen benutzen. Bei dir weiß ich auch immer manchmal nicht, was du damit meinst.
Allein schon, damit
du
überhaupt verstehst, was ich sage. Texte schon nachgucken.
Ich habe auch schon mal selbst bei Genius was von mir korrigiert, weil das einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat, was die Person da geschrieben hat. Ja. Irgendwie. Und aber ich finde es allgemein voll geil, dass es das gibt. Das ist so auch voll der logische Schritt. Ich meine, okay, klar war es irgendwie cool, wenn man früher da rumgesessen hat und in der Runde diskutiert hat, was eigentlich damit gemeint war oder was der überhaupt da sagt, wenn man das Wort überhaupt nicht versteht oder das Wort gar nicht kennt oder so. Aber irgendwie ist es auch einfacher geworden halt. Es ist halt, also im Großen und Ganzen ist das ja einfach auch das Googlen halt so, ne?
Manchmal steht da auch Bullshit. Wenn ich das anders sehe, wenn ich diesen Song anders verstanden habe als derjenige, der das bei Genius schreibt, dann denke ich einfach, Bro, du hast keine Ahnung. Du hast das zwar hingeschrieben, aber er meint was ganz anderes. Und da habe ich auch das Selbstbewusstsein, meine eigene Interpretation dann durchzuziehen.
Ey, ich finde das insofern ganz interessant aus verschiedensten Blickwinkeln. Denn der eine ist auf jeden Fall, Ich würde auch nicht unterschreiben, dass es den, dass es irgendwie geschadet hat. Es verändert den Hörgenuss voll, weil ich mich jetzt jedes Mal dabei ertappe, wenn ich was höre, sofort nicht nur Google, sondern bei Genius gucke, wie die das interpretiert haben.
Ja.
Und es ganz oft hilft, um Kontext zu schaffen. Ey Leute, ich komme aus einer Zeit, ich hab das Glück gehabt, dass ich manchmal Texte in einem Booklet hatte. Jo. Und selbst dort, Public Enemy Booklets von 1900 irgendwann, ich habe trotzdem nicht ganz verstanden, wovon die da gesprochen haben als 14-Jähriger. Diese Brücke zu schaffen, dass du nachvollziehen kannst, worum es geht und nicht wie ich jahrelang teilweise auch falsche Interpretationen mitrappen, weil ich gedacht habe, das ist der richtige Text, ja. Bis ich dann das irgendwann gemerkt habe, das ist schon eine echte Erleichterung. Die andere Ebene, die bin ich aber beim Künstlern ganz interessant, die du auch beschrieben hast, du willst natürlich auch so ein bisschen Easter Eggs legen oder du willst ja auch Dinge reinpacken, die vielleicht nicht erkannt werden. Und eigentlich ist es ja fast eine Ehre, wie du das sagst, wenn die Leute dann irgendwie das nicht oder falsch interpretieren, was du da reingeschrieben hast.
Voll.
Das macht es ja auch irgendwie wieder spannend. Aber irgendwie dann zum Checken, dass irgendeiner offensichtlich verstanden hat, was du sagen willst, muss doch eigentlich auch ein ganz geiler Moment sein, oder?
Glaube ich auch, dass das richtig krass ist, wenn du so total abgefahrene Sachen hast und du liest so, was die Leute sich so für Gedanken machen und da rein interpretieren und sich das zusammenreimen. Das zeigt ja, dass irgendwelche Leute sich wirklich damit beschäftigen. Und das ist auf jeden Fall bei Genius, es ist Proof, dass die Leute sich das anhören und auf die Texte hören und darüber nachdenken. So. Das ist schon cool.
Ja,
auf jeden Fall.
Ich merke immer mal wieder auch, natürlich auch immer mal wieder Fehler, das ist auch nicht von Fehlern gefreit, inklusive einfach manchmal falschen Worten, die benutzt werden, die mir klar sind. Aber ich finde, es hat schon maßgeblich dazu beigetragen, dass wahrscheinlich der gesamte Inhalt auch noch weiter sich verbreitet und noch mehr Liebe für Rapmusik da ist, ne? Also liebe Redaktion. Ich weiß ja nicht, Janik, wie ist denn das bei dir? Hast du Get Rich or Die Trying nachgelesen?
Klar, auf jeden Fall inzwischen. Ich finde auch, das ist ein gutes Tool. Ich nutze das auch viel. Ich finde nur...
Jetzt bin ich gespannt. Irgendwas stört dich daran auf jeden
Fall. Ja, ich kann das gerade gar nicht so genau auf den Punkt bringen. Ich finde so ein bisschen, also klar, bei so Sachen jetzt, das Kendrick-Beispiel war ein ganz gutes, so da, klar, muss ich irgendwie nachlesen, weil der erzählt irgendwie Dinge und benutzt Wörter, da bin ich einfach, da habe ich keine Ahnung, so verstehe ich einfach nicht. Aber bei ein paar Sachen denke ich halt immer so, nee, irgendwie finde ich dieses Gefühl einfach ganz schön, einen Song zu hören und mir meine Gedanken dazu zu machen. Und mir das nicht in dem Sinne nehmen zu lassen von Leuten bei Genius.
Ich finde ja andersrum den Effekt, und da muss man überlegen, an welcher Stelle man stehen möchte, besagte Kendrick Lamar, hier eben schon angesprochen, die Alben sind ja von A bis Z so voll, ob es nicht schöner ist, wenn man manchmal dämlich genug ist, dass man gar nicht genau weiß, wovon er da die ganze Zeit erzählt, als wenn man es dann liest, zu merken, wie wenig man Ahnung von dem hat, was er eigentlich ausdrücken möchte und es komplett falsch sieht.
Aber das ist das Geile, dass Musik auf diesen Ebenen funktioniert, dass man auch Sachen hören kann und gar nicht wissen, man muss ja nicht, es zwingt einen ja auch niemand so auf Genius nachzugucken. Es reicht ja auch einfach, wenn man den Flow geil findet und irgendwie den Beat ahnt. Und dann gibt es so dieses Level, okay, man weiß, was er sagt, aber man weiß vielleicht nicht, was er meint. Und das kann auch geil sein. Und für manche ist halt geil, wirklich durchzusteigen und alles zu wissen. Ich weiß bis heute bei manchen Roddy Ricch Tracks immer noch nicht, wovon der redet, weil ich immer dieses Slang gar nicht kenne. Ich singe diese Ball-in-Hook mit, aber wenn der da irgendwie, I put a new 4Gs on the G, keine Ahnung, wahrscheinlich meint er irgendwelche Felgen auf dem G-Wagon, aber sicher weiß ich das überhaupt nicht. Und was Pushin' P heißt, weiß ich auch nicht so wirklich. Aber
das weiß ich auch nicht. Das habe ich mich auch letztens gefragt, tatsächlich.
Es ist und ich glaube, das weiß Gunner auch nicht, weil ich habe so ein Video geguckt, wo er dann das so grob erklärt. Und dann denkt, ja, der sitzt da im Studio und hat einfach gesagt, Pushin' P und fand's geil und wusste, es ist ein Meme. Nein, es...
Ja, ey Leute, ich habe ja schon mit diesem P an sich ein Problem, dass ich die ganze Zeit, wenn dann die Meme-Ebene auch noch mit reinkommt, plus Slangs, dann wird es auch irgendwann immer wilder. Und dann braucht man auch eigentlich Genius, weil wenn du das nämlich nicht machst, dann läufst du andersrum an bestimmten Positionen und wenn es nur im eigenen Freundeskreis ist mit Bro, weißt du das etwa nicht? Hast du nicht bei Genius nachgeguckt, Alter? Du weißt doch, du kannst auch gucken, dann wird es unangenehm. Ja. Ich find's auf jeden Fall spannend. Ich bin nach wie vor ein Fan davon, freue mich auch jedes Mal, wenn sie relativ, was man ja auch mal bestätigen muss, liebe Grüße an die Kollegen, ne, dass sie auch so scheiße schnell sind, ne? Also Song kommt raus und gefühlt eine Stunde später steht schon der Text da und so die erste grob Interpretation wird mitgeliefert.
Inzwischen ist das ja sogar bei Spotify teilweise direkt integriert.
Kommt das von Genius, was bei Spotify integriert ist?
Das ist, ja genau, die machen, ich weiß nicht genau wie, aber die machen gemeinsame Sache. Also es sind Genius-Texte, die du in Spotify hören kannst, und bei manchen Liedern ist es ja sogar auch direkt synchronisiert, also dass der Text mitläuft, wenn du
hörst. Ja, das finde ich mega geil, seit das da ist. Also
ja. 100%. Es hilft, also mir hilft ja Genius auch bei der Arbeit, ne? Ich denke, ist ja auch logisch und klar. Und manchmal nur, um in WhatsApp-Chats irgendwelche Scheiße zu posten. So habe ich zum Beispiel vor kurzem die Situation gehabt, dass ich mich mit irgendjemandem, genau, ich habe mich mit Pimpf über Rap in Hamburg unterhalten und so bestimmte Level und so. Und immer, wenn ich über Rap in Hamburg rede und merke, dass es so quasi so ein bisschen Vakuum gibt nach bestimmten Superstars, das gab es nach Sammy und Beginnern und so der Zeit. Es gibt jetzt auch so ein kleines bisschen nach der 187, nach der großen ersten Hype-Phase oder der großen Hype-Phase, die sie hatten. Dann erinnere ich mich immer an Lars Unlimited, der rappt, Hamburg liegt am Boden, rap-technisch am Boden,
die Möwenscheiße.
Ja. Genau. Und dann überlege ich immer, scheiße, wo ist nochmal dieses Zitat her? Und dann gebe ich immer Google und dann relativ Genius, Text, alles klar. Und dann, pass auf, Wasser zwei Daumen und ist Überleitungskönig des Todes. Freue ich mich wieder darüber, einen krassen Mammut-Track gehört zu haben, den ich mir dann nochmal komplett anhöre, wo wir beim Thema von Irre sind.
Was ist dein Thema?
Genau. Ich habe mich halt ein bisschen gefragt, ob sowas wie ein Mammut-Remix heute eigentlich noch in der Form möglich wäre, wie es zum Beispiel jetzt bei Der Beweis 2 war, weil irgendwie finde ich, dass die Feature-Kultur eigentlich ziemlich ermüdend ist in Deutschland. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt.
Na komm. Was meinst du mit ermüdend?
Naja, also es arbeiten eigentlich immer nur dieselben Leute zusammen, die sowieso irgendwie aus einem Kreis sind. Und wenn es dann mal überraschende Features gibt oder genreübergreifende Sachen, dann ist das alles immer so ein bisschen bemüht. Ich weiß nicht. In Amerika ist es halt total normal, dass auf einmal Elton John auf so einem Gangster-Rap-Track ist oder so. Und das ist hier ja einfach undenkbar. So.
Ja. Sag ich erstmal, leg mal los.
Also ich glaube, das hat natürlich auch, also einerseits habe ich das Gefühl, gerade so rapmäßig wird schon mehr gefeatured als noch vor ein paar Jahren. Also da habe ich das Gefühl gehabt, als ich so angefangen habe zu rappen, war das auf jeden Fall auch eher so noch so eine missgünstigerer Vibe als jetzt bei den ganzen Leuten, die hochkommen, die sich dann alle, oh ja, Bro, du bist ein neuer, cooler Rapper, alle featuren. So, und ich sitze hier auch im Studio gerade, ist Felix auch da, Dreier von Lugatti 9, die ja auch original dauernd irgendwelche Features machen. Also erstmal finde ich, ist das schon ein coolerer, positiverer Vibe. Was du aber sagst, zum Beispiel mit so genreübergreifenden Sachen, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass in Deutschland die Pop-Szene halt wesentlich uncooler ist als irgendwie die Pop-Szene in den USA. Du hast hier ja keine deutsche Katy Perry oder was weiß ich.
Helene Fischer.
Ja, yeah, du hast halt nur diesen super major Schmutz-Pop, der immer denselben Song wieder kopiert. Oder du hast halt Hip-Hop, der mittlerweile ja auch super poppig ist und das gar nicht braucht. Aber deshalb, ja, also schon. Der Einzige, der halt irgendwie mal ein cooles Feature mit einem Rapper macht, das dann ist halt Henning, so von An My Kante Reit. Und dann gibt's auch nicht mehr viel. So. Es ist, halt, ist glaube ich, dann einfach schwierig, da so eine coole genreübergreifende Feature-Basis zu haben.
Es hat ja eine Rap-Tradition, die ich auch sehr schätze und die du ja bestimmt auch meinst und die ja auch für ziemlich viele epische Momente gesorgt hat. Und ich glaube, da hat jede Generation und auch, glaube ich, jede Hörerschaft so ein bisschen ihre eigenen. Kannst den K2 aus dieser Hamburger Zeit nehmen oder du gehst noch einen davor und gehst auf irgendwie einen Freundeskreis-Song oder irgendwie sowas, wo es ja auch ein, zwei gegeben hat, wo die ganzen Generationen zusammengefasst wurden. Du bist bei, genau, Mammut Remix, Kool Savas hat ja da quasi, das ist ja Hip-Hop eigentlich, ne? Die Leute voll. Wieder zusammenzuführen. Vega.
Ich mag das immer, also diese Momente mag ich immer total gerne. So, ich frage mich halt, warum sowas einfach nicht öfter stattfindet. So.
Ja, es gibt ja dann bei Mammut Remix ja immer diesen Competition-Gedanken. Vega war vor ein paar Wochen hier bei uns im Stammtisch mit Casper und der hat da nochmal erzählt, was das für ein Moment gewesen ist, da ging es ums Texte schreiben, da zu sitzen und seinen Zettel quasi mit vier Händen zu beschützen, damit auch ja keiner sieht, was du gleich ins Mikrofon spitten behaupten willst, um die Competition anzunehmen. Ich glaube, diese Elemente braucht es. Und natürlich sind wir heute immer mehr in so einem Modus, dass es jedes Feature, finde ich, auch sehr strategisch ist. Deswegen ist es immer ein bisschen Straße mit einer gesungenen Hook ist relativ schnell. Und dann ist das auch fast manchmal austauschbar, ohne jetzt qualitative Absprüche stellen wollen. Da sind ja gute Sachen dabei, aber trotzdem wirkt es klar konstruiert und strukturiert, sodass diese Überraschungsmomente nicht mehr so oft stattfinden. Ich finde, ein bisschen weiter im Untergrund, aber es gab einen, ich glaube, der Ruhrpott ist unendlich, hieß der oder so. Ich weiß, ich muss mal, Redaktion, guck mal bitte ganz schnell nach, wer tatsächlich Song gemacht hat. Donato, glaube ich.
Von Donato und Afro war auch dabei und so, ne?
Genau, das meine ich. Afro war der Letzte, Donato war der Erste. Das ist dann ein bisschen mehr in der ein Bubble oder ein bisschen mehr ein Zeitbild von Rapmusik gerade. Aber das war genauso ein Moment für mich, wo ich begeistert war, die alle auf so einem Song zu hören. Ich habe das aber zum Beispiel auch als vor 2-3 Jahren oder so, ich glaube, oh, wer war denn, war es Kalash? Der in einem Song hat der Capital Bra, Luciano und wen hat er noch mit draufgebracht? Du nickst die ganze Zeit, Yannick, du weißt, was
ich
meine.
Ja, ich weiß auch, ist ein Megasong.
Royal Rumble heißt der.
Ja, genau, danke.
Und ich kann euch dazu noch sagen, ich hab natürlich bin guckt da drauf und habe allergrößten Respekt davor, was Capi da charttechnisch in seiner Karriere gemacht hat. Ich kenne ihn aus Zeiten, wo er noch rap-technisch ganz anders unterwegs gewesen ist. Und dann diesen Song zu hören, und das war Royal Rumble, wo diese ganzen Typen, die überall durchdrehen und ganz viel Erfolg haben, auf diesem, Nemo war auch noch mit dabei, auf diesen Song einmal raufgehen und da auch den ähnlichen Mammut-Remix-Effekt haben, sich einfach mal kurz zeigen wollen, wie cool sie rappen, auf einem Beat, der ganz schön nach vorne geht. Es gibt diese Momente, du musst nur, glaube ich, ganz viele Egos zusammen an einem Punkt treffen, dass sie Bock auf Mucke und nicht auf Bock auf Business oder Strategie haben.
Lohnt sich auch businessmäßig einfach 2:22 nicht mehr, weil der Track dann immer auch immer so lang wird. Diese Mammut-Remix sind immer so arschlang, das will ja keiner mehr auf Spotify. Ich glaube, wenn jetzt noch mehr ein Mammut-Remix kommen würde, hätte jeder 4 Bars.
So, also habe ich das so gar zack, nicht betrachtet,
der Track in 3 Minuten
natürlich.
Ist ein 10 Rapper drauf.
Ja, aber das genau das wäre ja dann wieder antizyklisch und für die Musik und im Zweifel dann sogar für die Kultur. Und dafür musst du dann auch wieder Eier haben, um das durchzuziehen.
Ja, das wäre auf jeden Fall, wäre eigentlich sogar richtig geil, immer nur 4 Zeilen.
Ja, wie war gerade, wir haben ja vor kurzem, wie hieß nochmal der Song, der letzte Woche gekommen ist, wo diese, waren ja ein rein Female MC Song, das ist ja auch ein Posse-Track im Prinzip. Ich glaube, wir waren 4 oder 5 waren da mit dabei.
Die Female-Kollabo.
Ja, genau. Als Statement alleine funktioniert das immer und wird auch immer wieder dafür sorgen. Genau wie wir für Hanau einen, finde ich, großartigen Song hinbekommen haben.
Den fand ich auch cool.
Der war krass, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ich durfte commercial-wise als für eine DAZN-Kampagne 2020 habe ich einen Champions League Achtelfinalsong Mammut-Track gemacht, wo wir auch 8 Rapper zusammengesorgt haben, die alle über Fußball gerappt haben. Auch das hatte irgendwie Spaß, also es hat irgendwie was gehabt. So, ich glaube, das wird immer wieder kommen, aber du musst halt Initiator sein und Leute finden, die Bock drauf haben.
Ich merke auch gerade, dass ich einige nachholen muss wahrscheinlich. Das ist ziemlich viel an mir vorbeigegangen, glaube ich.
Ja, naja. Es kommt immer wieder und ich weiß nicht, Goldi, hast du so einen Bock auf so ein Ding? Würdest du, wenn wir jetzt sagen, komm, wir planen das Ganze jetzt morgen, jetzt so Mammut-Remix von irgendetwas?
Ich fände geil, wenn so ein Mammut-Remix, was glaube ich richtig cool wäre und auch cool funktionieren könnte, jetzt nicht Spotify-mäßig, aber fast alle Rapper haben
im Herzen, wie du das sofort immer betonst.
Na klar. Ich fände es richtig geil. Ich stehe auf diese Earl Sweatshirt-Type-Beats, wo kaum Drums drunter sind, sondern einfach nur so ein Sample, das so hart durchscheppert. Und wenn du dann halt so wirklich, da könntest du dann auch so Leute wie Casper, die wissen, die wollen alle, das sind alles so Tracks, das machen die für sich selber nicht, weil es nicht aufs Album passt oder so. Aber du könntest, glaube ich, jeden großen Rapper, der sonst nur Hits macht, ranholen und sagen, boah, komm, hau einfach mal Rap, wirklich rapmäßig auf diesem Beat. Und dann können die alle nochmal zeigen, wer die dicksten Flows hat. So.
Ja,
ich
genau
glaube, sowas wäre schon ganz geil.
Du kannst sowas natürlich auch nicht inflationär benutzen. Das ist ja wohl auch klar. Ne? Also das braucht, glaube ich, immer seine Momente. Und es tauchen ja regelmäßig immer solche Songs auf von nicht ganz so großen Künstlern. Wo das
ist doch immer ein logistischer Aufwand auf jeden Fall.
Ja, das ist generell das Ätzendste an Features, deswegen mache ich generell auch nicht so oft Features. Ist so, du musst dich voll auf Leute verlassen, du musst das mit dem Timing klappt, du musst den Leuten hinterherrennen, so, weil alle auch vercheckt sind. Jeder hatte mal Bock, wenn mich jemand fragt, auch, also ich bin da auch nicht besser, wenn mich jemand fragt, ey, hast du Bock auf diesen Track? Denke ich, ja Mann, der Track ist unnormal geil. Auf jeden Fall habe ich Bock. Aber dann, ja, dass das auch wirklich am Ende die Parts pünktlich zum Album-Release da sind, schwierige Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall immer so ein Thema. Es gibt zum Beispiel auch in meinen Augen viele, viele große Mammut-Songs, wo es nicht, manchmal nicht ganz so gut funktioniert hat. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von dem Chabos Wissen, wer der Babo ist, Mammut-Remix, der nach dem Original irgendwann gekommen ist, obwohl ich alle Künstler oder viele Künstler, die darauf sind, lange kenne und sehr schätze. Das heißt aber nicht automatisch, dass dadurch das Gesamtpaket funktioniert. Dennoch ist Haftbefehl, um hier kurz mal in die nächste Kategorie zu springen, denn ich muss ein bisschen mit der Redaktion darauf aufpassen, dass wir hier den Rahmen heute nicht sprengen, obwohl es echt Spaß macht mit euch beiden. Der Classic der Woche, den ihr quasi mit in Raum geworfen habt, ne? Janik?
Ja, da haben wir diese Woche, du hast es schon gesagt, Haftbefehl mit seinem Album Kanakis am Start. Das Album wird in 3 Tagen erst offiziell 10 Jahre alt.
Krass, schnell.
Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe es mir natürlich jetzt auch nochmal angehört in der Vorbereitung. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich damals, kann man ja schon sagen, echt beim Thema Haftbefehl ein bisschen late to the party war. Also das erste Mal richtig eingestiegen bin ich wirklich erst bei Russisch Roulette und habe dann quasi den Kram alles nachgehört.
Ja.
Und ja, was soll man sagen, stabiles Album. So, denn auch irgendwie witzig. Für mich witzig nochmal rauszuhören mit dem Jan Delay-Feature drauf, so dass alles Sachen irgendwie überhaupt nicht im Kopf gehabt. Stabiles Album.
Habt ihr eine Meinung zu dem Album?
Ey, for real, ich muss gerade gucken auf Spotify. Ich kenne keinen einzigen Track von dem Album.
Mit der Rockefeller-mäßig Single am Anfang,
ja,
oder?
Ja, genau. Und mit
ja, die fand ich auf jeden Fall mega krass. Also, weil das, der hat wieder so absurd irgendwie gegen den Beat angekämpft und war so überlaut und irgendwie hat das total Eindruck gemacht. Nee, ich fand das Album, ich habe das eigentlich positiv in Erinnerung, auf jeden Fall.
Mein Einstieg in das ganze Haftbefehl-Ding war damals vom Splashmack, nämlich dieses The Notorious Haft Remix Tape, wo so Beats von Suf Daddy Dexter und so unter Haftbefehl-Songs gelegt wurden. Ich meine auch irgendwo mal gehört zu haben, dass der das selber gar nicht gefeiert hat, aber ich fand's ultra geil. Also das war, da habe ich dann Haftbefehl gefressen und dann Russisch Roulette halt so. Da war ich dann, meine Mitbewohnerin hat das damals original von morgens bis abends gehört.
Und da ist sie therapiert worden.
War ich da auch drin so, aber das Album habe ich noch nicht so für mich entdeckt.
Das ist ganz interessant. Ich habe also genau in dieser Phase, in der du beschreibst, in der solche Remix-Sachen und der so der erste außerhalb der Straßen-Rap-Welt aufkommende Hype rund um Haftbefehl ja immer größere Züge genommen hat, was ja mit Russisch Roulette dann komplett durchgedreht ist. Ja. Da kommt ja Kanakisch irgendwo rein. Und das Album, also ich habe da persönliche Anekdoten zu, weil wenn Leute mich fragen, was ist das Interview, für das du am längsten warten musstest, kann ich immer sagen, Haftbefehl zu Kanakisch, weil wir haben uns am Donnerstag zum Abend zum Interview verabredet oder Donnerstagnachmittag zum Interview verabredet. Ich bin nach Frankfurt gefahren und am Samstag, kurz vor Mitternacht, ist er dann gekommen. Selber.
Aber du hast nicht die ganze Zeit an dem Spot gewartet, wo ihr euch verabredet habt.
Quasi, ich stand da, war ein bisschen kalt und regnerisch. Wir hatten damals so Videodrehs begleitet, Cello ab die Haftbefehl mit einem Drum und Dran und natürlich dann geplant und bin ich halt länger bei Cello Abdi geblieben und so bei den Leuten und hab mit denen Zeit verbracht. Und er ist dann aber auch selber zum eigenen Videodreh 6 Stunden zu spät gekommen, auf dem wir dann ein Interview auch gedreht haben, wo unter anderem er mir, sagen wir mal so, zum Song Crack Küchenmucke relativ klar und explizit auf Kamera Produktionsweisen vorgestellt hat.
Rezepte gegeben hat.
Ja, quasi Rezeptaustausch an der Stelle. Und genauso ist auch das Gesamte für mich so ein bisschen auch konnotiert, denn ich finde, da sind gute Nummern drauf, muss ich auch sagen. Und am Ende des Tages gehört es auch genauso in die Vita wie alle anderen auch. Es ist nicht ganz so deep, habe ich das Gefühl. Es ist ein bisschen lauter. Er ist ein bisschen noch, also da geht es noch ein bisschen derber manchmal so, auch was die Wortwahl angeht, frontaler drauf. Aber eben auch ziemlich viele sehr interessante, absurde Features. So, dann besagt es Jan Delay-Ding, passt überhaupt nicht drauf auf Cheech und Chong und trotzdem, das stimmt es. Er hat mit dem Ihr habt nie an mich geglaubt, Song, so eine total ruhige soulige Nummer da drin, den ich glaube ich bis heute am besten finde. Aber der Begriff Kanakisch ist auf jeden Fall dort. Also da war schon unterwegs mit. Ich sorge dafür, dass Deutschland eine neue Sprache lernt. Und da gehört dieses Album mit rein. Aber ich denke halt immer an 2,5 Tage auf dem Interviewtermin. Ja, ist schon wild. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, Kanakisch, 10 Jahre alt, lohnt sich auf jeden Fall und ist es auch noch nicht so lange auf Spotify zu hören. Insofern für alle jetzt, glaube ich, mal eine gute Chance. Stichwort Schule.
Oh, Nico.
Denkst du mal da zum Spaß hier oder was?
Nee, das ist...
Die News der Woche.
Du bist schon länger dabei, man merkt das.
Ich liebe Überleitung. Ich glaube, Überleitung. Ich muss nur Überleitung machen, dann bin ich schon glücklich.
News der Woche. Es geht zurück in die Schule. Und zwar hier in Hamburg an der Ida-Ehre-Schule gibt es für eine 8. Klasse jetzt seit kurzem Hip-Hop-Unterricht. Also von selber Rap-Texte schreiben über Graffiti-Malkurse, Beatboxing-Kurse kriegen die Kids da irgendwie Input. Jetzt erst im Workshop und später soll das Ganze dann auch quasi regulär in der Schule stattfinden, 4-mal die Woche Unterricht, und es gibt dann auch tatsächlich Noten dafür, die mit ins Zeugnis einfließen.
Also für die bestimmten Workshop-Elemente, ne? Das ist ja total wichtig dabei.
Genau. Und Idee dahinter ist halt einfach, ja, quasi den Jugendlichen so ein bisschen ja bei der Selbstfindung, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zu helfen irgendwie, was ja in der Schule vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, zwischen Bio und Mathe und langweiligen anderen Fächern. Fanden wir auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt, was hier Erwähnung finden sollte.
Ich finde es großartig. Kann ich noch ein bisschen Zusätze zu geben. Der erste ist, Klassenlehrer Michael Kröger betont ja selber, ne, wie du schon sagst, Jugendlichen dabei zu helfen, sich selbst zu finden. An einer Schule, die eine Problemschule in Hamburg ist, wo ständig, also da gab es auch schon so Szenen, wie das Schüler Polizisten vom Schulhof geprügelt haben und es dann zum Großpolizeieinsatz gekommen ist und sowas alles. Das ist nicht im Brennpunkt, aber diese Schule an sich ist ein Brennpunkt. Sogar eigentlich eher eine bessere Gegend, wo das Ganze stattfindet. Ich war selber schon Gast in der Klasse, denn Michael Kröger, und jetzt wird's lustig, auch für alle Leute, die mich kennen und meine Fußballvorliebe kennen, Michael Kröger ist auch Rapper, der Rappername ist Elvis, und damit hat er schon einige Alben für den HSV gemacht, und ich habe ihn mal für eine Reportage, es ist wirklich HSV Die Hard Fan, ich hab mal eine Reportage gemacht, ich hole ein bisschen aus, ich glaube, es war für was für Steuerung F oder Arte? Ich glaube für Steuerung F. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall über Steuerung F. Und da haben wir ihn getroffen für ein Interview. Und er meinte, ja klar, ich spiele heute Abend ein Konzert da in dem Club, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Bis ich dann da angekommen bin und gemerkt habe, okay, hier sind nur HSV-Wappen, hier sind nur HSV-Typen. Wenn jetzt einer von denen weiß, wie öffentlich ich, sagen wir so, meine Abneigung gegenüber dem HSV ausdrücke, wird es schwer, hier heute wieder rauszukommen. Aber es war das herzlichste Zusammenkommen überhaupt. Wir hatten eine gute Zeit, ein gutes Gespräch. Seitdem sind wir immer im Austausch. Und er hat mir schon früh davon erzählt. Das ist ein einmaliges Projekt. Du kriegst am Ende in dem Modular Hip-Hop eine Note auf dem Zeugnis. Wie du das für Deutsch, Englisch, Geschichte kriegst du eine für Hip-Hop. Darüber gibt es jetzt den Workshop, den sie jetzt noch erweitert haben, mit der Esche, dem Jugendhaus in Altona, wo auch Sammy Deluxe mit seinen Deluxe Kids immer unterwegs ist. Das heißt, das Ganze hat wirklich Hand und Fuß. Und ich mag das, immer wenn Leuten und Kindern an irgendeiner Stelle Hip-Hop beigebracht wird, auch klassisch in Elementen, um dann so ganz stringent denen zu erklären, was Respekt ist und warum man das macht. Glaub mir, das hilft immer nochmal, um den ersten Einstieg zu finden. Und es war ein lustiger Moment, als ich da war, weil ich mich nämlich dann da hingesetzt habe und er hat mich vorgewarnt, er meinte, ey, Nico, ne, keine, also die, selbst wenn die dich nicht angucken, die hören schon halbwegs zu und kann sein, dass mal einer aus dem Klassenraum geht und so, hat mich aufs Schlimmste vorbereitet. Aber die haben eine Stunde lang zugehört. Und das war richtig schön. Und ehrlicherweise, Stichwort Hip-Hop-Momente von vorhin, das ist genau so einer gewesen. Das war geil.
Ja, ja, Hauptsache, die hassen Hip-Hop dann nicht. Wenn das nämlich ein Schulfach ist, dann ist es, oh boah Gott, ich hasse Schule.
Ja, scheiße.
Dritte natürlich Stunde auch eine kleine Chance, aber vielleicht auch einfach mal ein gutes Schulfach.
Ich frage mich, ob so ein klassisches Benotungssystem halt irgendwie da so mit Hip-Hop harmoniert. Da bin ich
natürlich
ein bisschen
nicht
kritisch. Natürlich. Ja, eben, deswegen.
Aber sie kriegen aber du glaubst ja, das ist ja da auch nebensächlich. Du bist aktiv und dann kriegst du halt eine Note und im Zweifel, die muss fürs ein Zeugnis da sein, aber sei mal sicher, dass da keiner Hip-Hop eine 6 kriegt, nur weil er
die falsche Musik hört. Es gibt 1 bis 6, es gibt Tide und Wack. Ja, sorry, ich muss dir mitteilen. So am Ende des Halbjahres, dieses typische, man muss mit dem Lehrer reden. Ja, irre, ich weiß, eigentlich kannst du das, aber du passt nicht auf und deswegen muss ich dir leider jetzt ein Wack Plus geben, aber du kannst dich da bestimmt steigern. Ich weiß, du kannst es viel besser eigentlich.
Ich bin vorhin so ein bisschen nach meinem Klassik der Woche, dem in die Redaktion mit über eure Klassik der Woche rübergesprungen, die ihr auch mitgebracht habt, die wir auf jeden Fall mal auch mit erwähnen wollen, denn da passt auch Tide und Wack als quasi. Also weil das alles tight war und nicht wack zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Deswegen haut mal kurz raus, was eure beiden Klassiker sind, die die Leute hören sollen.
Mach du zuerst.
Okay, mein Klassiker ist auf jeden Fall Der beste Tag meines Lebens von Coup Sauvage.
Ah, krass, erklär kurz warum. Weil da feiern wir nämlich übrigens im November 20-Jähriges, wie ich sehe.
Ja, es ist schon wirklich sehr lang her. Ich weiß auch nicht, das hat mich, also ich habe damals dieses Intro, das lief irgendwie so als Werbung immer auf MTV eine Zeit lang. Das Intro vom Album mit so einem Video. Und als ich das gesehen habe, das hat mich einfach total mitgenommen. So. Und danach habe ich auch bestimmt das Album 2 Jahre lang gehört. Ich weiß auch nicht.
Ist ja auch
kannst immer noch hören. Ich finde es immer noch mega krass. Ich finde die Beats immer noch mega krass. Also Shoutout an Mel Beats und so. Das ist ja, einfach Meilenstein. Heftig. Meilenstein.
Hast du jetzt eigentlich mal Song gemacht
mit Mel Beats? Bitte?
Hast du jetzt eigentlich mal Song gemacht mit Mel Beats?
Ja, wir haben so einiges gemacht auf jeden Fall. Aber
schöne Grüße.
Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, über was ich genau da reden darf.
Spoiler-Alarm.
Aber da kommt was. Da kommt was auf euch zu.
Ja, bei mir ist Versager ohne Zukunft von Camp und Vis Vienna. Ist mir jetzt auch wieder auf den Schirm gekommen, weil jetzt halt endlich Camp auch mal wieder neue Musik rausbringt, diesmal mit Fit Meller. Und das ist auf jeden Fall so mein Lieblings-Boom-Bap-Deutschrap-Album. Es wird, weiß ich nicht, gar nicht bis kaum über Rap gerappt. Es wird einfach nur, er erzählt so seinen Charakter, der halt zwischen Suff, Loser sein und Liebeskummer und so erzählt. Und ja, Malin Kaya ist, finde ich, bis heute einer meiner All-Time-Favorite Deutschrap-Tracks. Und deswegen, ich bin sehr großer Fan. Ich kann das Album, wenn du einen Track anmachst, kann ich direkt einsteigen und mitrappen. Wir haben damals im Auto gehockt von meinem Homie Gabriel, Lattendicht, und das Album gehört. Und das war auch zu der Zeit, glaube ich, so das einzige an deutscher Mucke, die wir gehört haben. Und ja, und Hiob und Dilemma haben wir sehr viel gehört zu der Zeit. Aber das sind so die deutsche Boom-Bap-Sachen, die mich richtig gecatcht haben.
Es ist total interessant, dieses Album auch in seiner Wirkung, da es ja jetzt nicht wahrscheinlich, ich würde mal mich behaupten, nicht mega erfolgreich und auch nicht über eine bestimmte Liebhaber-Bubble quasi Erfolg feiern kann, aber innerhalb dieser Liebhaber-Bubble bei jedem, glaube ich, auf dem Top-3-Türmchen steht, gefühlt. So, es ist total krass. Es ist so wie ein Hidden Track, auf den sich alle einigen können. Denn gerade, ich kann mich daran erinnern, dass die Juice das, glaube ich, damals zum Album des Monats gemacht hat und ich dann danach noch mal mich intensiver mit beschäftigt habe und auch schnell verstanden habe, was daran so die Faszination war. Aber so die Art und Weise der Performance mit einem drum und dran halt auch so anders und irgendwie so auch so eigen für sich war, kann ich voll verstehen, dass das Leute auch bis heute fasziniert. Und ich bin vorhin auch genau das Gleiche mit diesem Album noch mal ein bisschen hier rauf und runter gegangen und habe noch mal gemerkt, wie gut das ist.
Voll.
So. Und wie viel das Bock ich auf neue Sachen habe.
Das ist richtig Platte, gut gealtert einfach.
Genius gebraucht hätte damals so.
Ey, voll diese ganzen Begriffe,
diese Österreicher,
mit denen wir in Deutschland nicht anfangen konnten.
So, ne? Ich nehme das Leben so wie Günther Weidlinger Hürden und ich kenne das überhaupt nicht. Und ich habe, okay, ich google diesen Namen jetzt. So, das war oldschool, genau. Googeln vor Genius.
Ja, genau.
Ich habe bis heute aber absolut keine Ahnung, wovon er da manchmal redet. Aber ich liebe das Album auch richtig doll. Ist richtig
ja, cool. Definitiv. 20.04. kommt Neues, ne? Wie ich hier lese. Yannick, würde mich freuen, wenn wir irgendwo um das Datum herum vielleicht ein paar Gäste im Stammtisch haben könnten.
Ist notiert, ich gebe mein Bestes.
Schöne Grüße an der Stelle, falls jemand zuhört, ne? Kommt vorbei, ich würde mich freuen. Wäre eine schöne Sache. Genau wie eigentlich, und das ist dann das Letzte, was wir heute auf der Liste haben, ne? Die Releases der Woche, die Top 3, die ich mir wieder ausgesucht habe, aus der Playlist Thank Back Spin It's Friday. Jeden Freitag kriegt ihr bei uns auf der Plattform natürlich auch bei Spotify selber unsere quasi kuratierte Release-Liste zum Release-Freitag. Und ich habe mir wieder 3 Sachen ausgesucht. Ich versuche das ja immer so vielseitig wie möglich zu machen, damit es nicht immer nur darauf läuft, dass ich gefühlt die gleichen 5 Künstler immer von A nach B schiebe. Und ganz davon loseisen konnte ich mich nicht. Aber die 3 Songs, die ich mitgebracht habe, und da könnt ihr gerne gleich was dazu sagen, wenn ihr die auch hier gehört habt. Der erste ist Mehr Eier von Schwester Eva featuring Xatar. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich das lustige Gefühl gehabt, okay, es ist Schwester Eva wie vor 10 Jahren, als ich sie zur ersten Single mal wieder damals interviewt habe. Und sie ist ziemlich massiv unterwegs, so formuliere ich es mal ein bisschen. Die Zeile hat Redaktion auch mit aufgeschrieben, die mir auch hängen geblieben ist. Alle labern vom Female Empowerment, ein Tuckert von mir und du wirst nie wieder zu Frauen frech. Ja. Auch eine Art und Weise, wie man mit dem Thema umgehen kann. Inklusive dem Gesamtkunstwerk Schwester Eva, das auf jeden Fall noch auf verschiedenen Ebenen ja auch noch präsentiert wird, da bin ich mir sicher, kommt ein Album im April. Mal gucken. Vielleicht sprechen wir auch nochmal dazu, Eva. Der zweite Song ist, habt ihr eine Meinung dazu? Die kann ich dazwischen schieben, schnell, sonst gehe ich weiter.
Ich habe den Trailer gesehen und fand auch, sie gesagt auch diese Line mit, wenn du zu Frauen frech bist, kommt mein Homie Twin und gibt dir Schelle und so. Find's auf jeden Fall. Aber dann sagt sie auch, ja, was für Female Rap, ich stelle euch in Frankfurt 2000 Euro an die Straße oder was für Bad.
Ja, genau. Mit euch mache ich 2000 Euro am Tag. Das ist ja schon, ja. Das ist alles hart dabei. Sie ist auf jeden Fall Tante Deutschrap. Kopfschmerzen, Pimpf, Kamikaze und DP haben einen Song zusammen gemacht. Mag ich sehr gerne. Geht halt auch so ein kleines bisschen um Depression und es gibt was ganz Lustiges damit drin. Ich habe mit Pimpf drüber gesprochen. Ich bin zurück wie ein Frisbee oder back wie ein Frisbee. Hat mich sofort getriggert. Das war die erste Line, mit der er eingestiegen ist. Bis ich dann die Differenz verstanden habe, schönen Dank an dieser Stelle. Ist natürlich auch ein sehr deeper Track. Ich finde, wer die drei kennt, kann sich auch ungefähr vorstellen, worauf man sich da einlässt. Ich mag den voll gerne. Also ich mag alles, was Pimpf gerade macht. Ich finde, die P ist auf jeden Fall eine, von der ich sehr gespannt bin, ob da die nächste Rakete zündet, weil dafür ist sie einfach zu gut und auch zu vielseitig. Also ich freue mich sehr drauf, was da kommt.
Shoutout an Pimpf auf jeden Fall, feiere ich auch. Der hat so krankes Comeback hingelegt, so als Rapper, sich nochmal auf das Wesentliche besonnen und seitdem einfach kontinuierlich Tracks rausgehauen, so die dope sind.
Ja. Er klingt einfach nur hungrig, es macht ja richtig voll Bock, dem zuzuhören gerade. Ja, also wie gesagt, richtiger Frühling gerade für ihn, glaube ich.
Ich weiß nicht, wenn ihr ihm bei TikTok noch nicht folgt, macht das mal, weil das macht richtig Spaß. Da ist auf jeden Fall Rap-Gewitter die ganze Zeit. Ja? Richtig die Cypher die ganze Zeit. Dritter Song, Takt 32. Sozialer Abwärtsvergleich. Und ich habe schon viel Takt gehört, immer viele Sachen. Und ich habe absolute Wertschätzung für seine Arbeit, weil alleine durch das, was er dann vielleicht auch für andere gemacht hat oder mit wem er schon zusammengearbeitet hat und wo er steht, zeigt ja, welche Qualität da drin steckt. Muss aber sagen, dieser Song ist, glaube ich, der mich bisher am meisten berührt hat von ihm. Und den ich irgendwie, ich glaube, vielleicht ist es die Atmosphäre, vielleicht ist es die Art und Weise der Performance, der mir bisher wirklich am meisten Spaß gemacht hat. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall mit in diese Runde nehmen. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich könnte jetzt versuchen, noch über den Text rumzuschwadronieren, aber ich glaube, ich möchte, dass ihr euch den einfach mal anhört. Sehr gute Nummer von Takt 32.
Hausaufgaben hier in der Hip-Hop-Schule. Gleich ey, den Track erstmal anhören.
Normalerweise hättet ihr mir am Ende mal Hausaufgaben mitgeben müssen, aber das haben wir abgeschafft, weil
Hausaufgaben sind scheiße.
Genau.
Das ist voll. Genau.
Deswegen gebe ich euch welche mit. Jetzt könnte ich so standardmäßig Interview beenden. Und habt ihr noch letzte Worte? Habt ihr noch was zu sagen? Oder ist irgendwas?
Nö, alles cool. Was machst du jetzt noch? FIFA?
Ich zock jetzt weiter. Irgendwas.
Viel Erfolg.
Solange, bis ich gleich einen Fußball-Podcast aufzeichne. Denn ich darf gleich noch ein bisschen mit Pillow und Peter über Fußball reden. Freue ich mich drauf.
Pillow ist Pillard.
Onkel Pillow, genau, Pillard.
Überkrass, bitte geil. Sag Pillard, so wirklich jeder hier im Studio kann alle Tracks rappen. Ich komme aus dem Ruhrpott, Snagger Pillard damals, so geisteskrank viel gerappt, du machst irgendeinen Track an, ich kann den mitrappen. Hendrik macht eine Pillard-Kopie, du lachst dich schlapp, wirklich Legende der Typ, krank.
Mega, kann ich nur unterschreiben.
Liebe Grüße.
Ja, dankeschön, die gebe ich ihm auf jeden Fall weiter. Ich muss euch auch ehrlich gestehen, da es jetzt nicht mehr Rap ist oder wo wir unterwegs sind, sondern gemeinsam einen Fußball-Podcast vor 3 Jahren einfach ins Leben gerufen haben, weil wir Schalke und Werder-Fan sind und seitdem dilettantisch gemeinsam in den Abgrund entgegenrennen, ja. Obwohl die Saison geht so ein kleines bisschen. Der Typ ist einfach eine Legende und ist auch ganz privat, ganz persönlich ein so großartiger Typ, dass ich mich jede Woche aufs Neue darauf freue, mit ihm Zeit zu verbringen.
Cool.
Deswegen auch an dieser Stelle. Ich gebe ihm das auf jeden Fall weiter. Hört in den Podcast rein, wenn ihr Bock auf Fußball habt. Wenn nicht, hört auf jeden Fall oder sowieso bitte Musik von diesen beiden wunderbaren Menschen. Denn das Album kommt wann? Nächste Woche, ne? Ja, oder? Jetzt am Freitag.
Ja, diese Woche. Ja, ja, Freitag. Stimmt. Genau. Es ist schon bald soweit.
Ja, mal sehen, mal sehen.
Ich bin langsam auch ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall, aber
Nach Goldies
freue mich auch, wenn es endlich raus ist.
Ja, nach Goldies Worten zu gehen, mal sehen, wie die Spotify-Zahlen aussehen. Daran können wir uns dann mal checken.
Dann reden wir weiter über dann deine Hip-Hop-Note.
Vorher passiert hier gar nichts. So, Goldie, bei dir noch irgendwas oder wollen wir zumachen?
Nö, alles gut. Mein Album ist schon raus. Kommt zur Tour, wenn sie irgendwann stattfindet, hoffentlich.
2024. Ja. In diesem Sinne. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Danke, Yannick. Danke, Redaktion. Bis nächste Woche.
Danke dir.
Backspin Stammtisch.
Vielen Dank. Macht's gut, Leute.
Ciao.
Danke, ciao.
Ciao. Ciao. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.